alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sag dir Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hi, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Podcast für mehr Balance in besonderen Familien. Ich bin Isa und nehme euch hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Hier geht es um Neurodivergenz, darum, als Eltern trotz all dem Chaos und Stress die innere Balance zu halten oder sie wiederzufinden, das Leben zu genießen, mit Humor zu nehmen, aber auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Was immer Thema ist und was mir total am Herzen liegt, ist, euch zu zeigen, hey, auch wenn wir das nicht immer auf dem Schirm haben, ist unser Alltag im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön. Und der Hi Baby Podcast ist unser Ort, an dem wir uns miteinander verbinden, uns unterstützen, Kraft tanken, gute Laune bekommen und unser Familienleben gerade mit Neurodivergenz richtig durchrocken. Mega schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft und das für viele, seit sie Kinder haben, echt zum Stressfaktor geworden ist oder echt auch so ein Trigger geworden ist. Es geht um das Thema Schlaf. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind abends einfach super schlecht in den Schlaf findet, super schlecht zur Ruhe kommt, dass die Nächte unruhig sind und auch viel zu kurz sind, ne, dass das Kind auch immer ultra früh aufwacht und dass du auch selbst so dieses Gefühl hast, boah, ich bin einfach dauerhaft unausgeschlafen, ich bin ständig übermüdet, ich habe ständigen Schlafmangel, dann herzlich willkommen im Club. Ich glaube, es geht wirklich ganz, ganz vielen Eltern, besonders von neurodivergenten Kindern so, aber tatsächlich ja auch ganz vielen Eltern von Kindern, die jetzt keine besondere Diagnose haben. Das wollte ich davor einfach nochmal sagen, weil ich es wichtig finde. Hier sind, also generell in diesem Podcast sind alle willkommen. Ich mache ihn explizit für Eltern von neurodivergenten Kindern, weil da die passgenauen Angebote einfach fehlen. Aber wenn das Thema für euch einfach so spannend ist, dann seid ihr natürlich genauso mit ganzem Herzen willkommen. Scheiß drauf, ob das Kind eine Diagnose hat oder nicht. Ne? Hauptsache, das ist für euch relevant. Und wenn das Thema Schlaf für euch relevant ist, dann seid ihr heute hier genau richtig. Ihr erfahrt heute in der Folge, warum Schlaf bei neurodivergenten Kindern oft so ein Thema ist, warum das so schwierig ist für besondere Kinder, gut zu schlafen, was es für Möglichkeiten gibt, um das zu verbessern. Und also nicht nur, um dem Kind auch zu mehr und tieferem und besserem und qualitativ hochwertigerem Schlaf zu verhelfen, sondern auch uns Eltern, weil wir Eltern sind ja auch immer so geneigt, immer nur ans Kind zu denken und uns selbst zu vergessen und das ist nicht gut. Deshalb geht es auch so ein bisschen darum, hey, wie können wir Eltern uns auch stabilisieren, wenn der Schlaf einfach, wie bei uns zum Beispiel, seit 7 Jahren Dauerthema ist. Und man das einfach merkt. Man merkt es, wenn man in den Spiegel guckt und sich denkt, wow, bin ich gealtert? Oder ich bin irgendwie dauermüde und mein Tag ist um 21 Uhr einfach regelmäßig zu Ende, weil ich den Schlaf selber brauche. Ne? Also da gucken wir hin und es gibt einen richtig schönen Community-Talk mit total vielen, auch richtig tiefen und informativen Nachrichten von euch aus der Community zum Thema Schlaf. Bevor ich in das Thema reinstarte, gibt es den gemeinsamen Check-in zu Beginn. Das ist euer Moment, unser Moment, mein Moment, um nochmal hier anzukommen, wo man einfach nochmal zu sich findet, sich zentriert. Also leg jetzt gerne den Fokus auf dich, fahr deine Antennen ein, spür in dich hinein. und nehme einfach mal wertfrei wahr, was gerade da ist. Wie fühlt sich dein Körper an? Steckt die Müdigkeit in jeder Zelle drin? Oder ist heute ein guter Tag? Bist du voller Energie? Was für Emotionen sind da? Wie würdest du dein Stresslevel gerade definieren? Und dann nimm das einfach wahr. Ich finde es ganz wichtig, wertfrei wahrzunehmen. Und sei mild und liebevoll zu dir und nimm dich einfach mal in Gedanken selbst in den Arm. Oder wenn du gerade die Möglichkeit hast, dann leg mal deine Arme um dich selbst. Ich mache das gerade auch so. Und umarm dich einfach mal selbst. Knuddel dich mal so, als wärst du deine eigene Mama. Knuddel dich mal, streichel dich mal und schätze dich wert für all das, was du machst. Du bist großartig, du bist da. Es ist ein Ritt. Elternsein ist ein krasser Ritt und du machst es und du bist präsent und du bist da und du bist mit vollem Herzen da und dafür kannst du ultra stolz auf dich sein. Ach, ja. Tut mir auch selbst immer total gut, der gemeinsame Check-in. Wie bin ich heute da? Boah. Sag ich nicht jedes Mal, wie bin ich heute da? Boah. Und lach dann erstmal so irre. Naja, heute war ein ambivalenter Tag. Heute war irgendwie ein krasser Tag, es war auch eine krasse Woche. Ich sag mal nur so viel, aber da mache ich in der Mai-Recap, werde ich noch ausführlicher darauf eingehen. Ich bin gerade voll dabei, eine Diagnose für mich selbst zu bekommen. Eine Neurodivergenz-Diagnose. Und habe tatsächlich eine Überweisung für die Abklärung ADHS und Autismus, beides. Bei mir. Und das ist krass, es macht voll viel mit mir. Ich hatte heute schon einen krassen Wutanfall, weil wir gerade so Themen mit unserer Tochter haben, mit der kleinen Murmel. Die will seit Wochen, ich würde sagen seit 6 Wochen, will die nicht mehr in die Kita. Wir haben jeden Morgen Struggle und jeden Morgen emotional herausfordernde Momente, weil ich merke, dass sie einfach wirklich nicht mehr möchte. Und ihr ist es selber unangenehm und ich merke, sie möchte nicht zur Last fallen und sie möchte niemanden vor den Kopf stoßen, sie möchte niemanden kränken, weil sie mag ihre Erzieherinnen, aber sie will einfach nicht mehr in diese Kita gehen. Und das macht mich enorm fertig, das macht total was mit mir. Und ich bin da hin und her gerissen. Mein Mamaherz blutet. Und ich habe es bisher auch so gemacht. Ich bin oft tagelang wirklich dann so eine halbe Stunde mit ihr in der Kita, um ihr den Absprung zu erleichtern. Weil auch da, man kann nicht pauschal sagen, so kurz und schmerzlos, bring das Kind so schnell wie möglich hin und geh, dann ist es am besten. Ist bei unserer Tochter nicht der Fall. Die braucht diese langsame, entspannte Abnabelung irgendwie. Im Moment einfach gerade, das ist ganz neu und ich will dir das halt geben und ich will sie da einfach empathisch auf Augenhöhe begleiten. Naja, heute habe ich dann echt einen Wutanfall gehabt und auch da geweint und so, ne, weil die Erzieherinnen total über Grenzen von mir hinweggegangen sind und meinten, ich muss sie jetzt da lassen und mir das schreiende Kind entreißen wollten und es war einfach schlimm. Es war heute einfach ein schlimmer Morgen. Jetzt ist sie in der Kita, jetzt hat's geklappt, aber ich habe wirklich schon Angst vor morgen. Das ist so der eine Teil meines, wie ich gerade da bin einfach. Und dann, weil ich gemeint habe, sehr ambivalent, gibt's aber noch was total Schönes, was mich mega happy gemacht hat. Ich habe es endlich geschafft, die WhatsApp-Community für euch final zu erstellen. Das ist eine ganz normale WhatsApp-Community, da könnt ihr beitreten, der Link ist in den Shownotes und da gibt es so eine allgemeine Gruppe und dann gibt es nochmal konkret eine Autismus-Gruppe, eine ADHS-Gruppe und eine AU-ADHS-Gruppe, also für Autismus mit ADHS. Und wenn ihr Wünsche habt für andere Gruppen, die da noch erstellt werden sollen, schickt mir voll gerne nochmal Vorschläge, wenn euch was Wichtiges darin fehlt. Die Community ist für euch zum Austausch da. Ich habe auch so eine Community hier bei uns im Landkreis und mir hat es am Anfang extrem geholfen. Und immer wenn ich Themen habe, schreibe ich in diese Community rein und es gibt Eltern, die sich einfach damit total gut auskennen schon und das erlebt haben und das durchgemacht haben und mir echt gute Tipps geben. Und da diese Community halt nur für unseren Landkreis ist, habe ich gedacht, ich mache jetzt eine Community für euch auf, damit ihr auch eine Anlaufstelle habt, in der ihr euch vernetzen könnt und austauschen könnt und Hilfe bekommt. Ich freue mich auf den Austausch mit euch in der Community. Jetzt starten wir rein in das Thema Schlaf. Deep Focus. Was ist da los mit unseren Kindern und dem Schlaf? Warum ist das so und was für Lösungen gibt es? Ich habe schon mehrfach im Podcast über das Schlafen gesprochen, aus Gründen. Deswegen könnt ihr euch auch, wenn ihr da noch mehr Bedarf habt in Bezug auf Babyschlaf zum Beispiel, dann guckt mal in die Schlaffolge rein, Babyschlaf oder Kleinkinderschlaf. Habe ich auch eine Folge dazu gemacht. Das könnt ihr einfach Hi Baby und Schlaf einfach mal in Spotify eingeben oder googeln und dann kommen bestimmt die passenden Folgen. Heute möchte ich einfach generell aufklären über Schlaf in Bezug auf Neurodivergenz, weil das einfach nochmal ein richtig krasses Thema für sich ist und ich so viel da an Wissen nochmal gelernt habe, wo ich dachte, boah, hätte ich das mal früher gewusst, hätte mir das mal jemand gesagt, ich hätte mir irgendwie eine Woche an Hirnschmalz sparen können, wenn mir das einfach mal jemand erklärt hätte. Und deswegen mache ich das für euch. Und um euch mal abzuholen, bei uns ist gerade so der Status quo. Der Mucki ist 7 und er hat in den 7 Jahren, also wir hatten das Thema Schlaf von Tag 3. Tag 3. Die ersten 2 Tage seines Lebens hat er gut geschlafen. Und danach war Schlaf einfach immer ein Thema. Als Baby war das so, dass er nur am Körper schlafen konnte. Und zwar nur, wenn der Körper gelaufen ist. Es hat nicht gereicht, auf einem Gummiball zu sitzen und zu wippen oder aufrecht in der 90-Grad-Position auf dem Sofa zu sitzen oder im Bestfall zu liegen und er liegt auf einem drauf. Nein, das hat der Mucki alles gespürt, das fand er alles nicht cool. Ich musste mit diesem Kind gehen oder springen oder noch besser zu harten Hip-Hop-Beats tanzen. Ich wusste damals überhaupt nicht, was los war. Ich war völlig fertig mit den Nerven, mein Mann genauso. Wir hatten krassen Schlafmangel und was Schlafmangel mit Eltern macht, wenn der über zu viele Jahre hinweg so konstant ist. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. So ein bisschen wie man sich eine Geburt nicht vorstellen kann, wenn man es sich nicht erlebt hat. Ne? Man kann sagen, oh, ist bestimmt hart, aber man hat keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Und da spreche ich in der Babyschlaffolge ganz viel dazu und auch zu den Dingen, die uns da geholfen haben. Ich habe im Nachhinein, Jahre später, erkannt, aber wirklich auch durch Eigenrecherche und durch Gespräche mit Ergotherapeutinnen, dass unser Sohn einfach eine krasse Regulationsstörung hatte. Das hat mit der Wahrnehmung zu tun, mit der Körperwahrnehmung, sich selbst zu spüren. Und ich war einfach schon damals, oder wir als Eltern, Co-Regulatoren für das Kind. Jetzt ist er 7 und er hat noch nicht eine Nacht ohne ein Elternteil eng an eng am Körper geschlafen. Also es ist jede Nacht entweder, also wir waren die ersten 5 Lebensjahre, waren wir im gleichen Bett und hatten dann auch ein Familienbett. Inzwischen liegen in unserem 2,40 Meter breiten Familienbett nur noch zwei Menschen, nämlich die kleine Murmel und im Wechsel eine Woche ich und eine Woche mein Mann. Und das andere Elternteil liegt bei unserem Sohn, dem wir dann auch ein anderes Bett gekauft haben, ein 1,20 Meter Bett, damit wir da mit drin liegen können. Wir haben wirklich versucht, dass er alleine in dem Bett irgendwie schläft und durchschläft. Aber Fakt ist, wenn wir nicht bei ihm liegen, dann wacht er in der Regel wirklich alle 60 Minuten einmal auf. Und es ist dann nicht so, dass er aufwacht und einfach aus dem Bett rauskommt oder uns ruft, sondern er setzt sich aufrecht hin und er heult. Er heult wie ein Schlosshund und das ist oft sehr, sehr leise und eben er ist dann voller Angst und voller Panik und voller Traurigkeit. Und weint einfach nur und man hört dann übers Babyphone, also wir brauchen bei ihm im Zimmer ein Babyphone, weil wir das sonst nicht hören würden, wenn wir nicht irgendwie im Wohnzimmer ums Eck sitzen und lesen lautlos, sondern wenn man Fernseher guckt oder sich unterhält, dann hört man nicht, dass der Mucki aufgewacht ist und das ist für ihn schlimm, also er leidet, wenn er da dann wach ist, weil er, ich weiß auch nicht, ne, er hat dann einfach schreckliche Angst, er fühlt sich total alleine und weint dann. Und ja, das Schöne ist aber auch, sobald jemand neben ihm liegt, also Mama oder Papa, schläft er wie ein Stein. Der schläft tief und er schläft fest und er schläft eigentlich die ganze Nacht durch. Und wir wissen, was das für ein Glück ist, weil wir kennen ja auch viele andere Familien mit besonderen Kindern. Und da haben ultra viele auch wirklich ganz massive Durchschlafthemen. Und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Wenn das Kind jede Nacht 1 bis 3 Stunden in der Nacht wach ist und nicht mehr schlafen kann und die Eltern wach hält. Und deshalb war es für uns so, okay, wenn einer von uns neben unserem Sohn im Bett liegt, dann schläft er wie ein Stein, er schläft tief, er schläft fest, er ist glücklich. Dann machen wir das einfach so, ne? Scheiß auf alles andere. Dann lassen wir das so, wie es ist. Wir haben mal mit ihm ausgemacht, also wir haben ihn mal gefragt, wann er sich denn vorstellen könnte oder ob er sich vorstellen könnte, auch mal, wenn er eingeschlafen ist und wir mit ihm geschmust und gekuschelt haben und er dann schläft, dass wir dann in unser Bett gehen und er, wenn er aufwacht, dann zu uns ins Bett kommt. Und da hat er dann lustigerweise gesagt, also er hat uns ein Datum genannt, ich sag's jetzt mal so. Und das Datum ist bald und wir sind super gespannt, ob er das dann macht. Also wir probieren das, wir gucken, aber wir werden auf gar keinen Fall irgendeinen Druck, irgendeinen Zwang ausüben, weil das nichts bringt. Und was ich vorhin vergessen habe zu sagen, wenn ihr euch wundert, so, hä, warum schlaft ihr da nicht einfach alle zu viert im Familienbett? Der Punkt ist, dass die Kinder sich gegenseitig dann aufwecken. Die kleine Murmel wacht oft noch in der Nacht auf, weil sie Durst hat. Und der Mucki hat einen extrem leichten Schlaf. Das ist ultra krass. Also der wacht von Kleinigkeiten auf. Ne? Also wenn man nochmal in der Küche sich noch was zu essen macht und da irgendwas klimpert, wacht er auf. Vor ein paar Tagen habe ich Zähne geputzt mit so einer, wir haben so eine Ultraschall-Zahnbürste, mein Mann und ich. Und die ist leiser als eine normale elektrische Zahnbürste, würde ich mal behaupten. Und ich habe Zähne geputzt und ich hatte halt im Badezimmer die Türe auf, damit ich das Babyphone höre, falls der Mucki wach wird. Ne? So. Und er ist vom Zähneputzen von mir wach geworden. Und ist dann aber lustigerweise, weil das Licht im Bad gesehen hat, und dann ist er aufgestanden und ins Bad gekommen und hat sich dann nebenhin gesetzt und gewartet, bis ich fertig bin mit Zähneputzen und dann bin ich zu ihm ins Bett, ne? Also sowas zum Beispiel, das Geräusch der Zahnbürste 2 Räume weiter weckt ihn aus dem Schlaf und dann weckt ihn natürlich auch seine Schwester auf, wenn sie in der Nacht was trinken möchte. Und andererseits wacht unsere Tochter wiederum auf, wenn der Mucki um 5.40 Uhr aufwacht. Und der Mucki wacht jeden Tag um 5.40 Uhr auf, seitdem er auf der Welt ist. Das war im ersten Jahr noch früher, da war es 5 Uhr oder 5.10 Uhr. Inzwischen ist es eigentlich relativ konstant 5.40 Uhr. Es ist auch inzwischen so, dass ich einfach immer um 5.40 Uhr aufwache, egal ob ich dann die Mucki-Woche habe und mit ihm im Bett liege oder eben mein Mann bei ihm im Bett liegt und ich bei der kleinen Murmel liege, die eigentlich so um 6.30 Uhr oder auch mal um 7.30 Uhr aufwacht, wenn es ruhig ist, was für uns ja echt der Knaller war, als wir die kleine Murmel bekommen haben und wir so, mein Gott, so können Babys auch schlafen? Also es war wirklich auch da wieder der Unterschied von unserer Tochter und unserem Sohn. Das hat uns so die Augen geöffnet und wir waren nur so, wir haben echt nur gelacht und gemeint, also wenn man ein Kind wie die kleine Murmel hat für unsere Tochter, dann kann man, also dann darf man sich echt über gar nichts beschweren. Ne? So, ich sage das mit dem Augenzwinkern. Ich weiß, schlimmer geht immer und man darf jetzt auch nicht über, ne, weil wir es so schlimm hatten, alles andere belächeln, das tun wir auch nicht. Aber es hat uns einfach nochmal gezeigt, was für Themen unser Sohn auch mit dem Schlaf hat. So, auch wie bei ihm die Schlafenszeiten waren als Baby komplett, also absolut überhaupt gar kein Vergleich, aber dazu am besten wirklich die Babyschlaffolge anhören. Da hatten wir ja auch noch keine Diagnose und so. Aber genau, aktuell ist es so, dass wir relativ gut geregelt unseren Abend verbringen, was sehr viel geholfen hat, also mit Ritualen und so. Wir essen um 18 Uhr zu Abend und dann geht's um 19.15 Uhr ungefähr so dann ins Bad. Und dann Schlafanzug, Zähne putzen und dann geht's ins Bett. Und was dem Mucki extrem gut tut, sind Massagen, wirklich auch mit Ölen. Ich nehme dann auch gerne ein Lavendelöl. Habe ich noch? Ich glaube, es gilt noch mein, ich habe ja eine Velleda-Werbung. Sorry, das ist Werbung, aber eigentlich gar keine gewollte Werbung, aber nur, weil ich es gerade so erwähne. Wir nutzen das Velleda-Öl und das ist ultra gut. Ich finde es super. Und ich habe da noch einen Code gerade, der ist auch in den Shownotes. Könnt ihr mal reingucken. Und damit massiere ich ihn und er liebt es wirklich, massiert zu werden. Und es macht inzwischen auch für mich total Sinn, weil er eben diese Körperwahrnehmung so anders hat wie wir. Und Menschen mit Autismus oft gar nicht so spüren, wo ist mein Körper, wo hört mein Körper auf oder gerade auch kleine Kinder, die nehmen ja oft auch die Mama oder den Papa als Teil von sich selbst wahr. Das ist wirklich eine Wahrnehmung, eine ganz andere Wahrnehmung, das muss man einem erstmal sagen, damit man das versteht, aber die verstehen dann oft nicht, also mein Sohn sagt oft zu mir, Mama, mich juckt's, kratz mich. Dann sage ich zu ihm, ja wo denn? Ja, Herrgott, nochmal da. So nach dem Motto, Mama, bist du blöd? Warum spürst du nicht, wo es mich juckt? Warum muss ich dir das erst noch zeigen? Ja, weil das für ihn gar nicht so klar ist, dass ich das nicht spüren kann, weil ich nicht er bin. Ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber Fakt ist, Massagen helfen ihm total gut und gerade mit so einem Lavendelöl, das eh nochmal beruhigt. Er ist so ein hochsensibler Typ. Also bei ihm wirken auch dann Öle oder wir haben so einen Diffusor, so einen Öldiffusor und den mache ich auch gerne an. Das Gute finde ich, der macht so ein bisschen so Geräusche, ne? so ein Rauschen und das überdeckt oft auch dann andere Geräusche wie Zähneputzen oder ein bisschen Geklimper in der Küche, dass er davon nicht so aufwachen würde wie ohne den Öldiffusor und ich mache halt so Lavendelöl rein, aber dann nämlich pures Lavendelöl, das ist wieder was anderes und dann habe ich das Gefühl, schläft er ein bisschen entspannter damit. Also das ist gerade so unser Status quo, wie wir seit 7 Jahren leben und was für mich einfach wirklich herausfordernd ist, ist dieses frühe Aufwachen von ihm. Jeden Tag einfach, seit 7 Jahren, 5.40 Uhr und auch wenn er spät ins Bett geht, also beispielsweise auch an Silvester oder wenn wir auf einem Geburtstag sind oder wenn man mal im Sommer ne, abends irgendwo hingeht und der um 10:30 einschläft oder ne, wie auch immer, er wacht jeden Tag um 5.40 Uhr auf und von jetzt auf gleich, er setzt sich hin, guckt mich an, sagt Mama, ich bin wach. Und früher war das dann so, dann mussten wir mit ihm aufstehen. Dann mussten wir mit ihm ein Programm machen und um 5.40 Uhr puzzeln oder Bus spielen oder Frühstück machen, ne? Hunger. Oder ganz, ganz häufig ist auch so, dass er dann direkt aufs Klo muss. Und früher musste man dann halt auch mit als Eltern. Und inzwischen, und das ist schon eine enorme, große Erleichterung für uns, haben wir da auch eine neue Routine gefunden. Er nimmt sich seine Kopfhörer, hört Musik. Das macht er über unser Handy mit Spotify. Unser Sohn ist extrem musikaffin. Und ich würde schon sagen, dass das ein bisschen so ADHS-Hyperfokus bei ihm ist, weil er sich extrem viel mit Musik beschäftigt und eigene Playlists hat und die verwaltet und immer wieder Musik ganz exzessiv hört. Also auch verschiedene Künstler oder MusikerInnen und so weiter. Und dann gibt es eben immer so aktuell irgendwelche Playlists, die er total hypt. Und dann setzt er sich seine Kopfhörer auf und setzt sich auf die Schaukel. Und dann schaukelt er wirklich unter der Woche, also an Wochentagen bis 6.15 Uhr. Nö, stimmt gar nicht. Um 6.15 Uhr stehe ich auf, aber er schaukelt weiter bis 6.30 Uhr. Und ich mache dann schon mal Brotzeit und Wasser und so und Schulranzen fertig. Und am Wochenende schaukelt er bis 7 Uhr. Also das ist dann wirklich über eine Stunde. Und dann können wir halt noch weiter schlafen. Das ist schon richtig schön. Und das ist so bei uns der Status quo. Und jetzt zoome ich so mal raus und versuche von unserer Mikroebene auf die Metaebene, sagt man das so, irgendwann mal im Studium gelernt, aber einfach mal so ein bisschen ja, den Fokus aufzuziehen, warum Schlaf generell so herausfordernd ist bei neurodivergenten Kindern. Tatsächlich ist es bei Autismus am herausforderndsten. Und es gibt Studien, die sagen, bis zu 80% aller Kinder mit Autismus haben Schlafstörungen. Und die sind beim Psychiater auch dokumentiert. Also es sind wirklich Schlafstörungen. Die häufigste Ursache dafür ist eine gestörte Melatoninproduktion. Melatonin, Schlafhormon. Das kann dazu führen, dass das Kind super schwierig in den Schlaf findet. Und es kann dazu führen, dass es einen unregelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus hat. Und es kann dazu führen, dass das Kind viel zu früh aufwacht. Also es ist nicht nur das Einschlafen, das durch eine gestörte Melatoninproduktion erschwert wird, sondern wirklich alles in Bezug auf Schlaf. Warum ist es so? Melatonin steuert unseren zirkadianen Rhythmus. Der zirkadiane Rhythmus, das ist unsere innere Uhr. Und normalerweise, wenn das nicht gestört ist, dann ist es so, dass bei Dunkelheit Melatonin ausgeschüttet wird. Melatonin steigt am Abend an. Das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr vor Displays sitzen sollen, ne? Eine Stunde bevor wir schlafen. Oder die jetzt so dieses blaue Licht, rote Licht, irgendwas gibt es doch jetzt so an den Handys, weil die Melatoninproduktion gehemmt wird, wenn man in so Displays guckt oder auch Fernseh guckt und so. Die wird, also Melatonin steigt am Abend an und erreicht in der Nacht seinen Höhepunkt und dann sinkt es zum Morgen wieder ab. Bei vielen autistischen Kindern, also wirklich bis zu 80%, das ist enorm, finde ich, ist es aber so, dass die Melatoninproduktion nicht so läuft, wie sie sollte. Die hat entweder zu wenig Melatonin am Abend, dann haben diese Kinder Einschlafschwierigkeiten oder das Melatonin wird unregelmäßig oder zu früh abgebaut. Und das führt dann dazu, dass das Kind viel zu früh wach ist, obwohl es eigentlich noch müde ist und eigentlich noch Schlaf bräuchte. Tatsächlich haben Studien auch gezeigt, dass bei autistischen Kindern die Gesamtmenge an Melatonin zu wenig ist, also reduziert ist. Und auch das Timing der Ausschüttung verschoben ist. Das heißt manchmal, also es gab so manche Studien, die haben gesagt, es gibt einen verfrühten Melatonin-Peak und dann fällt es einfach viel schneller ab. Das wird viel zu schnell abgebaut und darum sind die Kinder auch viel früher wach. Oder es wird halt unregelmäßig ausgeschüttet und dann haben diese Kinder eben auch längere Wachphasen in der Nacht. Was kann da helfen? Tatsächlich Melatonin geben. Das ist natürlich was, das müsst muss mit ärztlichem Fachpersonal abgesprochen werden. Weiß ich gar nicht, wer dafür zuständig ist. Wahrscheinlich auch der Psychiater oder der Kinderarzt. Was man auch machen kann, ist so Lichttherapie am Morgen. Das kann helfen, um die innere Uhr zu stabilisieren, wenn man jetzt sagt, eigentlich möchten wir jetzt keine Tabletten irgendwie geben. Aber ich kenne das, das ist super gängig, dass Kinder Melatonin bekommen. Es gibt ja auch Melatonin-Sprays oder so. Aber das muss man dann wirklich in ärztlicher Absprache machen, wie viel Melatonin man dann braucht. Was ich wichtig finde, weil das war mir auch nicht so klar, muss man jetzt Melatonin bei Kindern, die das zu schnell abbauen, in der Nacht geben, ne? Muss ich jetzt meinen Sohn nachts aufwecken und ihm irgendwie noch eine Melatonin-Tablette geben, dass er morgens länger schläft? Nee. Es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, also ich glaube, es gibt so ein Retard-Melatonin, das ist ein bisschen wie das ADHS-Medikament, Medikinet, Ritalin, auch eine retardierte Wirkung hat. Also das heißt, es wird verspätet dann ausgeschüttet und man nimmt das also eine halbe Stunde vorm Schlafengehen, eine halbe Stunde bis eine Stunde vorm Schlafengehen soll man das nehmen. Es braucht ein bisschen, bis der Körper sich daran auch gewöhnt. Also man sollte das irgendwie anfangen und noch ein paar Wochen lang testen, bis man eine Wirkung merken könnte. Und dann kann das halt auch echt ultra gut helfen. Und ich kenne viele Familien, bei denen Melatonin im täglichen Gebrauch ist. Und auch wir werden das wahrscheinlich jetzt beim nächsten Termin mit dem Kinderpsychiater mal ansprechen in Bezug auf das frühe Aufwachen, weil das ist aktuell Thema in der Schule und im Hort, dass unser Sohn sehr müde ist, weil er einfach sehr früh aufwacht. Genau, also Melatonin fördert das Einschlafen, stabilisiert diese innere Uhr in der Nacht und kann nächtliches Aufwachen reduzieren und den Nachtschlaf verlängern, also frühes Aufwachen abmildern. Das nochmal zu Melatonin. Was beeinflusst schlechtes Schlafen noch bei Autismus? Ich bin immer noch bei Autismus. Ich komme gleich noch zu ADHS. Sensorische Empfindlichkeit. Autisten sind ja, oder Autistinnen sind ja sehr empfindlich auf Sensorik. Das heißt, Licht, Geräusche oder auch Berührungen können als störend empfunden werden. Schlafanzug, ne, zum Beispiel. Wenn da irgendwas kratzt oder irgendwas juckt oder das Kissen nicht das Richtige ist oder irgendwas einfach stört, wenn es im Zimmer zu hell oder zu dunkel ist. Ja, also man sollte ja eigentlich auch gerade fürs Melatonin das Zimmer wirklich so dunkel wie möglich machen. Aber das ist ja auch bei ganz vielen Kindern dann so, dass die dann Angst bekommen und dann eigentlich ein Licht brauchen. Und das Licht aber wiederum eigentlich schlecht ist für den Schlaf. Ist zum Beispiel auch bei unserem Sohn so, dass er, wenn er mit uns im Bett schläft, dann braucht er kein Licht und nichts und dann können wir es auch wirklich schön dunkel machen. Mich stört das so ein bisschen. Ich mag es überhaupt nicht, wenn die Rollläden ganz unten sind. Und ja, ich habe es immer so ein bisschen offen. Am liebsten hätte ich es eigentlich ganz offen und ich hätte ein Fenster auf, aber das geht alles nicht. Also das ist auch für mich so richtig schlimm gewesen. Ich habe immer mit komplett offenem Fenster geschlafen, außer jetzt im Winter, da habe ich es gekippt. Und es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr, kann ich nicht mehr machen. Das ist schon seit ich meinen Mann habe, seitdem ich den kenne, weil der schon ein ultra schlechter Schläfer ist und bei jedem kleinsten Geräusch aufwacht. Und naja, das sind halt so die Abstriche, die man machen muss. Ein weiterer Faktor, der schlechten Schlaf beeinflusst, ist das Bedürfnis nach Routine. Also wenn es eine Veränderung im Tagesablauf gab, wenn der Tag anstrengend war, herausfordernd war, dann kann es natürlich sein, und das ist ja sehr logisch und nachvollziehbar, finde ich, und passiert ja auch bei vielen neurotypischen Kindern, dass die Kinder dann schlecht in den Schlaf finden, wenn Besuch da ist oder ja, wenn Ferienzeiten sind und irgendwie der Tag einfach ganz anders abläuft, wenn es am Abend noch Streit gab, ne? Was weiß ich, bei uns ist oft auch Zähneputzen gerade ein totales Thema mit der kleinen Murmel und wir brauchen manchmal 20 Minuten im Bad und dann kippt irgendwann auch mal die Stimmung, ne? Und die kleine Murmel weint dann und wir sind frustriert als Eltern. Das beschäftigt den Mucki dann ganz intensiv, es macht total was mit ihm. Und das könnte dann auch ein Grund sein, warum er vielleicht dann einfach in der Nacht schlecht schläft oder Einschlafprobleme hat. Also das ist halt so ein Klassiker, ne? Dass man einfach guckt, dass man feste Routinen am Abend etabliert. Das habe ich ja auch gerade gesagt, ne? Das haben wir auch. Das kann total helfen. Bei ADHS ist es ein bisschen softer, würde ich mal sagen. Da haben laut Studien 25-50% aller Kinder Schlafstörungen und vor allem Einschlaf- und Durchschlafprobleme. Auch da ist es ein verzögerter zirkadianer Rhythmus, der da die Ursache sein kann. Innere Unruhe und bei ADHS tatsächlich auch Medikamente, die den Schlaf erschweren können. Also Ritalin ist ja zum Beispiel so ein Aufputschmittel, was bei Kindern mit ADHS oder bei Menschen mit ADHS ja dazu für, also eigentlich dafür eingesetzt wird, dass sie sich besser konzentrieren können, dass das Dopamin im System stabilisiert wird. Aber da kann man dann auch gleichzeitig nicht gut einschlafen. Also man muss echt aufpassen, dass man das nicht zu spät gibt. Das ist super wichtig, damit da dann der Schlafrhythmus nicht gestört wird. Und ich kenne halt auch super viele Familien, die geben halt Ritalin-Medikamente tagsüber und zum Abend dann Melatonin zum Einschlafen. Ne? So. Also das Aufputschmittel am Tag und das Einschlafmittel am Abend, jetzt pauschal in meinen Worten ausgedrückt. Ja, aber einfach, weil das wichtig ist, ne? Weil es dem Kind dann auch einfach hilft. Manche haben nur das eine, ne? Manche haben so dieses Thema, mein Kind schläft ultra schlecht ein und braucht ganz, ganz lange. Und wir haben jeden Tag eine 1,5-stündige Einschlafbegleitung seit Jahren. Andere haben das Thema, dass das Kind nachts immer wach wird. Und andere das Thema, ne? Dass es so früh aufsteht wie wir. Und es gibt natürlich auch Familien, die haben alles kombiniert. Und das ist dann natürlich knüppelhart, ne? Also mein Mann und ich haben ja auch das Motto, schlimmer geht immer. Und man muss dann einfach gucken, dass man das nicht so akzeptiert und in so eine, in so eine Lethargie verfällt, dass man sagt, boah, ne, scheiße, ich bin dem ausgeliefert. Ich habe keine Lösung dafür. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sondern es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer Möglichkeiten. Man muss sie nur finden und man muss sich einmal die Mühe machen, sich da ein bisschen durchzuarbeiten, um zu gucken, was für dich und was für euch ganz individuell jetzt die Lösung ist. Bei uns waren es ja auch so, also wir haben viele kleine Steps gemacht, wie die Routinen am Abend nochmal verschärft. Das heißt wirklich so, Abendessenszeiten sind fix. Was danach passiert, ist auch relativ immer dasselbe. Die Kinder dürfen nochmal miteinander spielen, weil sie viel schneller fertig sind mit dem Abendessen als Mama und Papa. Und dann gibt's aber ruhige Spiele. Ne? Es wird was Ruhiges gespielt. Es wird zur Ruhe gekommen. Und dann geht's ins Badezimmer, Zähneputzen, Schlafanzug anziehen und dann auch so im Bett. Ne? Was wird gemacht? Wird die Gute-Nacht-Geschichte gelesen, wird irgendwie massiert, wird noch Musik gehört oder mit der Toni-Box noch so in Einschlaftoni gehört. Was wir total gerne machen, ist, dass wir so beruhigende Sounds auf Spotify hören. Ich habe da eine Playlist, wie heißt die? Manifestationsfrequenzen auf Deutsch. Manifestation Frequencies. Ich liebe diese Playlist. Ja, Manifestation Frequencies 2025. Manifest Love and Self-Confidence. Das ist die Playlist. Ach, ich kann die euch auch in die Shownotes packen. Die hören wir tatsächlich ganz oft zum Einschlafen ein. Und die beruhigt alle. Die sorgt bei allen für Entspannung. Was ich ganz wichtig finde, generell, was helfen kann oder was meiner Meinung nach hilft, ist auch erstmal, dass man sich eingesteht, dass Schlaf ein Thema ist. Ne? Also erstmal ist auch so dieses, sich dessen bewusst machen und sagen, ja, wir haben da ein Thema und nicht irgendwie das die ganze Zeit verdrängen und sagen, ja, ist normal, passt schon, dann baut sich das im Unterbewusstsein auf und irgendwann explodiert's, sondern erstmal die Schlafprobleme ernst nehmen und auch sagen, hey, die betreffen wirklich die ganze Familie. Also es betrifft auch die Geschwisterkinder und die haben auch ein Recht auf guten Schlaf. Und was können wir denn da jetzt tun? Dass man wirklich guckt, das Ziel ist, dass alle einigermaßen gut schlafen, weil Schlaf ist ganz elementar wichtig für die Gesundheit und für das Immunsystem. Und einfach gucken, ne? Wie können wir da hinkommen, wie können wir es schaffen? Also nicht so, boah, das kriegen wir nicht hin, ist jetzt so, wir sind dem ausgeliefert, sondern wirklich sagen, wie kriegen wir es hin? Wie können wir die Schlafsituation entschärfen? Wer kann mit wem schlafen? Und dann sagt ihr euch, okay, wir machen das erstmal für ein halbes Jahr und dann ziehen wir Bilanz. Und dann machen wir es vielleicht noch länger, oder? Ne? Also weil ich finde, auch oft denkt man sich dann so, oh mein Gott, das ist jetzt mein Leben. Und das kann schon helfen zu sagen, wir machen es dafür 3 Monate oder ein halbes Jahr und dann gucken wir, wie es weitergeht. Genau, also feste Abendroutinen. Ich finde es sinnvoll, dass die Kinder abends keine Displayzeit mehr haben, also dass kein Handy mehr, kein Handy, kein Tablet, kein Fernsehen mehr. Das sehen viele anders und sagen, gerade bei neurodivergenten Kindern ist es anders und kann das auch total sinnvoll sein, weil es die entgegen aller anderen Annahmen gerade neurodivergente Kinder eher runterbringt als aufputscht. Bei uns ist es nicht so. Bei uns ist es tatsächlich so, dass der Mucki nach dem Fernsehen total aufgedreht ist und ihm das nicht gut tut. Das heißt, bei uns gibt es generell total wenig Screentime, weil ich das Gefühl habe, es tut beiden Kindern nicht gut. Reizarme Umgebung schaffen, also die Lichter einfach schon mal dimmen. Man kann auch entspannende Musik, also gerade vielleicht diese Manifestation Frequencies, schon beim Abendessen anschalten und einfach im Raum wirken lassen. Es gibt so beschwerende Decken auch, also dass man auch guckt, wie heißen die? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Schwere Decken, nein. Es gibt so Decken, ne, die extra schwer sind. Und wenn die Kinder das, also vielen Kindern hilft es, zur Ruhe zu kommen, das hat auch was damit zu tun, dass sie ihren Körper spüren. Das ist so ein bisschen vielleicht auch wie die Massage, die ich für unseren Sohn mache. Wir haben auch so eine Decke, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt, egal. Und haben das mal ausprobiert. Es ist wichtig, dass ihr guckt, diese Decken dürfen auch nicht pauschal einfach irgendwo gekauft werden, sondern die dürfen nur so und so viel Prozent des Körpergewichts des Kindes ausmachen. Also da ist auch nochmal wichtig, dass ihr da guckt, dass ihr nicht eine Decke nehmt, die irgendwie viel zu schwer für euer Kind ist. Gewichtsdecke, genau, jetzt ist es mir eingefallen, Gewichtsdecken. Sowas kann auch dann total helfen oder eben eine Massage oder dass man nochmal über den Tag redet, um gerade vielleicht auch, wenn der Tag vieles hatte, was außerhalb der Routine lief, dass man dann einfach nochmal sagt, hey, na, wie war das heute für dich? Was ist da passiert? Wie hast du dich gefühlt? Also einfach den Tag nochmal mit dem Kind gemeinsam verarbeiten, dass das Kind auch den Tag für sich nochmal durchspielen und durchgehen kann und das nicht irgendwie alleine im Bett machen muss und dadurch nicht einschlafen kann. Ja, ansonsten, Medikamente können tatsächlich bei einer diagnostizierten Schlafstörung helfen. Wie zum Beispiel eben Melatonin. Und Melatonin ist auch wirklich ein Hormon. Also das finde ich, ist auch nochmal wichtig zu sagen. Das ist nicht irgendwie so ein Knallermedikament, das das Kind wegbeamt, ein Schlafmedikament oder so, sondern es ist ein Schlafhormon. Und es kann wirklich helfen, wenn das Hormon nicht gut reguliert ist bei dem Kind, kann das dem Kind auch wirklich helfen. Und für uns Eltern finde ich es total wichtig, auch zu gucken, wie geht's uns damit und wie können wir es schaffen, dass wir in unserer Kraft bleiben oder regelmäßig wieder zu Kräften kommen, wenn Schlaf so ein krasses Thema ist. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten und ich habe auch schon ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder ja, Realitäten in Familien miterlebt. Also ich kenne so viele Eltern, die wirklich nicht mehr zusammen in einem Bett schlafen, über Jahre hinweg, weil der eine beim einen Kind schläft, die andere beim anderen Kind und so weiter, dass man da vielleicht mal guckt, ne, und sagt, hey, eine Woche lang übernimmst du und ich schlaf im Keller auf einer Matratze und hab guten Schlaf und eine Woche du, dass man regelmäßig die eigenen Batterien aufladen kann oder dass man guckt, einmal im Monat ist das Kind am Wochenende bei der Oma oder bei der Tante oder die Oma oder die Tante oder wer auch immer kommt zu einem nach Hause und übernachtet da mit und übernimmt in der Früh. Also das ist für uns zum Beispiel total hilfreich, wenn meine Mama zu Besuch kommt und dann die frühen Morgenstunden hat die oft übernommen und sie hat dann oft gesagt so, okay, ab sechs dürft ihr ihn mir bringen. Und es war dann auch okay, also auch wenn er um 5 aufgewacht ist oder so und die Nächte der Horror waren. Ich wusste, ab 6 Uhr kann ich schlafen, ja. Dann kann ich vielleicht bis 9 Uhr 3 Stunden nochmal intensiv schlafen und das bringt ganz, ganz viel. Weil bei mir ist ja meine Tiefschlafphase jetzt von 5 bis 6. Yay, so nice. Also dass ihr da einfach guckt, was kann euch da entlasten. Ich kenne es von härteren Fällen auch so, dass die ihr Kind ab und zu mal in so eine 24-Stunden-Pflege geben. Ja, und die dann für 3 Tage oder so fürs Wochenende in so einer Pflegeeinrichtung sind, wo die auch wirklich übernachten, damit die Eltern wieder zu Kräften kommen. Oder dass man sich eventuell auch über einen Pflegegrad oder so auch Nachtdienste holt. Also das kenne ich auch von Kindern mit Behinderung, dass da Eltern entlastet werden, weil eine Pflegerin in der Nacht kommt und die Nächte übernimmt. Also dass ihr einfach guckt, hey, wo könnt ihr euch Hilfe holen? Es gibt auch professionelle Schlafberatungen, Schlaftrainings, Communities. Da könnt ihr auch voll gerne hier jetzt in der neuen Hi Baby Community mal fragen, was andere Eltern haben, was ihnen hilft. Oder das dann auch einfach mal beim Kinderarzt ansprechen und sagen, hey, wir haben wirklich ein Thema mit dem Schlaf und wir brauchen Hilfe. Und dann können die euch auch nochmal Adressen geben. Und das ist aufwendig. Man muss sich durchbohren, man muss sich da durchboxen, man muss hartnäckig dranbleiben. Aber wenn man dann mal was gefunden hat, dann ist es ja hoffentlich auch ein Anker, der langfristig dann so bleibt. Genau. Das mal von mir, von unserer Seite, von meiner Seite. Ich habe ganz viele Nachrichten von euch dazu bekommen. Also Thema Schlaf ist ein Thema. Ich fange einfach mal mit der ersten Nachricht im virtuellen Kaffeeklatsch an. Bei meinem autistischen Sohn merke ich oft, Einschlafen scheitert nicht an der Müdigkeit, sondern daran, dass der Tag zu viel war. Zu laut, zu schnell, zu bunt. Auch wenn alles gut lief, steckt in seinem Kopf noch so viel Unsortiertes. Dann kann er nicht abschalten. Er liegt wach, zappelt, fragt mich Dinge von heute Nachmittag, sortiert Spielzeug, sucht Halt. Was ihm hilft? Klare Rituale. Sie sind wie ein Geländer, das ihn sicher durch die letzten Stunden des Tages führt. Der gleiche Ablauf, die gleiche Reihenfolge, das gleiche Lied. Wenn ich einmal etwas weglasse, spüre ich sofort, wie er innerlich aus dem Gleichgewicht gerät. Oh Mann, da liest man so viel Liebe mit in deiner Nachricht und so eine krasse, schöne Verbindung. Ich habe hier gerade so einen richtigen Gänsehautschauer beim Lesen. Richtig schön. Gleichzeitig braucht er vor dem Zubettgehen eine Art Entladung, aber auf sanfte Art. Keine Reize mehr, kein wildes Spiel, kein Bildschirmlicht, keine Hektik. Stattdessen gedimmtes Licht, leise Musik, vielleicht das Bett schon vorher vorbereiten. Alles so ruhig wie möglich. Mein Tipp, schafft einen abendlichen Schutzraum. Einen, in dem dein Kind sich nicht erklären muss und du auch nicht. Rituale sind kein starres Korsett, sondern eine liebevolle Struktur. Und sie wirken am besten, wenn du sie mit deinem Kind gemeinsam gestaltest. Und denk dran, ihr seid nicht alleine mit müden Augen am Frühstückstisch. Ich bin auch da. Oh Mann, ist das eine schöne Nachricht. Ja, ich bin auch da. By the way, ich bin auch da. Kennt ihr das, wenn ihr dann so am Frühstückstisch sitzt und euch denkt, wie zur Hölle soll ich nachher arbeiten? Ich denke dann oft so, boah, wenn beide Kinder versorgt sind in der Schule und in der Kita, dann will ich einfach nur noch mal ins Bett liegen und schlafen. All I need is sleep. Da gibt es auch dieses Lied. All I want is sleep. Ja. Ja, das ist dann oft so bei mir in Dauerschleife im Kopf. Und dann gehe ich trotzdem nicht ins Bett, sondern ich setze mich an den Schreibtisch und arbeite. Nächste Nachricht. Hallo Isa, mein Sohn ist Autist und ist im März 5 Jahre alt geworden. Er schläft von Geburt an schlecht. 45 bis 60 Minuten Einschlafbegleitung. Aufstehen morgens zwischen 5 und 6 Uhr. High five in Gedanken. Und teilweise Nächte mit Wachphasen zwischen 2 und 3 Stunden. Der Neuropädiater, der meinen Sohn behandelt, hat mir erklärt, dass Autisten grundsätzlich schon weniger Melatonin produzieren und das, was sie produzieren, bauen sie deutlich schneller ab als neurotypische Kinder. Mein Sohn bekommt jetzt seit 8 Wochen Melatonin. Gestartet sind wir mit 1 Milligramm, jetzt liegen wir bei 5, in Klammer Höchstdosis. Die ersten Wochen waren super und der Schlaf war deutlich geregelter und ruhiger. Seit circa einer Woche laufen wir aber wieder in die andere Richtung. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich akzeptiere es einfach. Im komplett dunklen Zimmer und ohne Tonibox schlafen ist keine Alternative, da er dann Angst hat und seine Routinen ihm fehlen. Medienzeit ist bei uns höher als bei neurotypischen Kindern, da auch diese bei meinem Sohn eher zur Entspannung beitragen als zum Gegenteil. Auch das ist laut seinem Autismustherapeuten gar nicht so selten. Das Gehirn funktioniert einfach anders. Mega cool, dass die Nachricht gleich danach kam, weil sie nochmal die Vielfalt zeigt, ne? Du hast total recht, also ihr habt beide total recht, ne? Und das muss man halt immer ganz individuell für sich entscheiden. Was klappt bei meinem Kind, was funktioniert bei ihm und was funktioniert bei uns? Also super schön und auch mega cool, dass du sagst, nur so einfach akzeptieren, einfach annehmen. Das ist ja oft der Schlüssel und das ist ja oft auch der Klassiker mit diesen Medikamenten, dass die am Anfang voll gut angenommen werden und es dann nochmal so einen Abfall gibt. Und auch da irgendwie so intuitiv jetzt mein Rat, auch wenn ich überhaupt keine Psychiaterin bin und keine Kompetenzen habe, dir dann einen Rat zu geben, bleib dran. Das war auch bei uns so mit dem ADHS-Medikament für meinen Sohn, dass wir auch mal eine Zeit lang dachten so, oh shit, ne, alles wieder rückläufig, alles wieder auf null, die Medikamente bringen gar nichts mehr. Wir hatten zuerst eine Megaphase, dann ist es abgefallen und dann hat es sich langsam stabilisiert. Und jetzt ist es stabil und ich habe das von mehreren so gehört, nur als Anmerkung am Rande. Seit 4 Jahren keine Nacht durchgeschlafen. Einschlafbegleitung mindestens 1 Stunde und Wutanfälle auch gerne mal um 2 Uhr morgens. Vivin la vida loca, schreibt eine. Oh fuck. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wow. Was ist Schlaf? Mein Immunsystem leidet sehr darunter, schreibt eine andere. Und das ist auch so ein Thema, ne? Das ist auch so ein Thema. Warum wundern wir uns, dass wir dauererschöpft sind? Einfach nur das, dass wir nicht mehr richtig schlafen seit Jahren. Total verständlich. Leute, wie ich abgebaut habe, ne? Auch Falten im Gesicht bekommen habe. Man merkt es einfach. Ne? Schlaf ist einfach ganz, ganz elementar. Oh ja, seit nun 4 Jahren kann mein Kind nur auf mir oder ganz nah an mir schlafen, schreibt eine andere. Auch das ultra heftig im Alltag. Meine Tochter ist immer um spätestens 6 Uhr wach, egal wann sie abends ins Bett geht. Wir sind der 6 Uhr Club. Ja, auch das fühle ich komplett. Mein absoluter Tipp ist die Aumio-App. A-U-M-I-O. Aumio-App. Durch die Geschichten und Klänge kommen wir mittags und abends schnell runter, besonders wenn es mal turbulent war. Das Tolle, manche Krankenkassen übernehmen die Kosten dafür. Mega guter Tipp, danke schön. mein Sohn ist zwar nicht neurodivergent, aber Schlafen ist auch nicht seine Stärke. Wir stehen jeden Morgen allerspätestens um 6 Uhr auf. Als Baby gab es nur Theater und jetzt mit knapp 3 Jahren klappt es nicht wirklich besser. Er muss grundsätzlich bei uns in der Mitte im Bett schlafen, also zwischen Mama und Papa. Wird regelmäßig 2 oder 3 Mal nachts wach und meistens immer zur selben Zeit. Laute Geräusche sind der Horror, dann ist er sofort wach und mir wurde immer wieder gesagt, das wird alles irgendwann besser. Ich bin gespannt, wann. Ja, ich fühle dich. Und auch da eben nochmal, also bitte an alle, die neurotypische Kinder haben und hier mithören, bitte fühlt euch nicht ausgeschlossen. Ja, ich möchte nur neurodivergente Kinder nicht ausschließen und darum inkludiere ich die. Aber das heißt ja, dass ihr genauso auch, genau, voll mitgedacht und mitgewollt seid hier im Podcast. Mein Sohn möchte abends nie ins Bett. Er schläft ziemlich spät ein und ist morgens spätestens um 6 wieder wach. Das ist schon seit Geburt so. Ich bin teilweise so erschöpft und habe deshalb schon Schlafstörungen und kann mittlerweile auch nicht mehr ausschlafen, weil ich dann auch um diese Zeit wach werde. Er schläft auch schon immer bei mir und möchte nicht alleine schlafen. Erholsam ist das auch nicht für mich. Also da jetzt mal auch mal ganz radikal der Gedanke, wenn du dann mal, also wenn dann mal der Partner übernimmt oder die Großeltern oder Freunde oder irgendwie, wenn du, also dass du es irgendwie schaffst, dass da nicht immer nur du dran bist, weil das ist, weiß nicht, wie man das schafft, dann ist es ja auch wirklich mal ein Thema, zu überlegen, ob du dann Schlaftabletten nimmst. So, also das hat mir meine Hausärztin auch mal ans Herz gelegt und gemeint, ob ich nicht mal Schlaftabletten nehmen möchte, damit ich wieder besser schlaf. Weil ich halt auch gesagt habe, ich bin so in dem Rhythmus drin. Da habe ich dann gesagt, ja, nee, so dramatisch ist es nicht und nicht. Irgendwie, ne? Aber auch das ist ja eine Möglichkeit. Also Leute, Schlafprobleme bei neurodivergenten Kindern sind eine echte Herausforderung. Und das auch einfach mal gesagt zu bekommen und nicht kleingeredet zu kriegen und auch nicht zu hören, ja, das wird irgendwann besser oder naja, dann müsst ihr halt mal konsequent sein und das Kind einfach konsequent ausquartieren. Nein, es ist ein Thema, es ist extremst kräftezehrend und du bist nicht allein damit. Und was wir brauchen, unser Equipment-Rucksack ist Verständnis, Geduld und die richtigen Strategien. Verständnis, hoffe ich, dass ich das mit der Folge euch gegeben habe, ne? Dass ihr auch versteht, warum ist es bei den Kindern so. Geduld könnt ihr erlernen. Ich habe ja auch auf meiner Website isahuels.de einige Techniken für Geduld, weil das ja auch bei mir erlernt werden durfte. Genau, und Strategien hoffe ich, dass ich euch auch einige an die Hand geben konnte jetzt in der Folge. Ja, es ist möglich, mit diesen Tools zu besseren Nächten und zu besserem Schlaf zu kommen. Und ich wünsche es uns allen sehr. Ich hoffe, euch hat die Folge gut getan und ihr habt gemerkt, ihr seid nicht alleine damit. Ihr könnt mir einen Riesengefallen tun, indem ihr den Hi Baby Podcast abonniert. Indem ihr die Werbung im Hi Baby Podcast anhört und sie nicht skippt. Das ist gerade ein großes Problem bei mir, dass ich, da gibt es so ein KI-Tool und ich sehe, dass die Werbung von den allermeisten einfach geskippt wird und dann wird die nicht gezählt und die Werbekunden sind unzufrieden. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, um es kurz zu machen, hört die Werbung an. Ihr sichert damit das Fortbestehen dieses Podcasts. Bewertet den Podcast super gerne mit 5 Sternen, schickt ihn an andere Eltern oder an Familienmitglieder, wo ihr denkt, hey, das ist vielleicht mal ganz spannend für die oder den, sich diese Folge anzuhören, um zu verstehen, was es eigentlich mit Schlafproblemen auf sich hat. Kommt in die Hi Baby WhatsApp Community, ich freue mich auf euch, lasst es euch gut gehen, bis nächsten Sonntag, gönnt euch was, alles Liebe, eure Isa.